Es sind eigentlich immer Auseinandersetzungen, meistens natürlich kriegerische, die dazu führen, dass wir markante Schichten haben, also Zerstörungsschichten. Man konnte halt, wenn man irgendwo nicht mehr flüchten konnte, sich dort zurückziehen und zumindest hoffen, dass keine Bombe direkt darauf fällt, nur Trümmer. Es gibt auch andere Sachen als die, die wir finden. Es gibt kleine Zündholzschachteln, was ich weiß, oder auch kleine Papierobjekte, die finden wir halt weniger, weil die sich nicht erhalten haben. Kaffeehäferln, Geschirr, Besteck, Zahnbürsten sehr oft. Zuletzt wieder bei der U-Bahn kamen am Bacherplatz im 5. Bezirk die Überreste zweier Menschen zutage.
Auf dem Weg von der Schnellbahn zum Studio daher für unsere heutige Podcastaufnahme bin ich an der Markshalle vorbeigekommen. Da war ja früher der größte Viehmarkt Europas untergebracht, der im Zweiten Weltkrieg zerstört worden ist. Und ich habe mir überlegt, wie hat es eigentlich da ausgeschaut nach dem Kriegsende? Weil der Krieg hatte die Stadt nicht nur damals, sondern bis heute optisch verändert.
Es war der Wendepunkt für Wien. Genau darum geht es in unserer heutigen Folge unseres WZ-Podcasts Weitergedacht. Wir beleuchten wie immer eine ganz persönliche Geschichte, erzählen, welche die prägendsten Momente waren und welche Wendepunkte es in dieser Geschichte so gab. Und in unserem heutigen Fall ist es die Stadt Wien, die bei uns im Mittelpunkt steht. Mein Name ist Petra Tempfer und mir gegenüber sitzt mein Kollege Matthias Ziegler.
Hallo bei unserer heutigen Folge, der dritten in unserer Schwerpunktserie zum Zweiten Weltkrieg. Petra, du sprichst von einem Wendepunkt für Wien und von persönlichen Geschichten. Mit wem hast du denn gesprochen? Mit der Stadt Wien?
Nein, ich bin nicht dem Stephansdom gegenüber gesessen, nein. Nein, viel, viel spannender und aufregender. Ich habe mit einer Dame gesprochen, die die Geschichte der Stadt so gut kennt wie kaum jemand anderer. Sie kennt nämlich Wiens Untergrund ganz besonders gut. Also das, was unter uns begraben liegt, unter dir und unter mir jetzt gerade wahrscheinlich auch. Ich habe mit Konstanze Litschauer gesprochen, die seit 1999 Stadtarchäologin der Stadt Wien ist und sich dabei seit einiger Zeit mit der Zeit des Zweiten Weltkriegs beschäftigt.
Ich nehme mal an, die Konstanze hatte da mehr erzählen können als Stephansdom.
Absolut. Hallo Konstanze.
Hallo Petra.
Du bist Stadtarchäologin in Wien und beschäftigst dich daher mit der Erforschung der Vergangenheit Wiens, von der Urgeschichte bis zur Neuzeit. Unser Fokus und auch dein Fokus liegt allerdings auf dem Zweiten Weltkrieg, beziehungsweise darauf, was davon an Überresten und Zeugen dieser Zeit noch unter der Erde Wiens schlummerte und was du und dein Team schon so herausgeholt habt. Was findest du aus dieser Zeit des Zweiten Weltkriegs, die Wien und die Menschen der Stadt nachhaltig verändert und geprägt hat?
Ja, ich bin zu dem Schluss gekommen, heute mich zu fokussieren auf die Zeit zwischen 1943 und 1947, weil es ja einerseits das Kriegsende, also die späten Kriegsjahre sind und andererseits die frühe Nachkriegszeit ist. Und das sich rein zufällig eigentlich auch mit unseren Aufträgen überschneidet. Weil wir ja primär bei Notgrabungen zu tun haben und bei Stadtkerngrabungen im Zuge von Baustellen und Bauprojekten. Und das bedeutet also nicht so sehr das, was uns heute noch im Stadtbild begegnet, wie die Flaktürme vor allem oder auch der Bunker, der ja heute die Rathausgarage ist.
Ach, das war auch ein Bunker?
Ja. Angeblich waren die Bunker speziell so konzipiert, dass man sie möglichst auch nicht nur im Krieg nutzen konnte.
Der Zweite Weltkrieg war ja von 1939 bis 1945. Vom Beginn des Zweiten Weltkriegs findet ihr dann weniger oder ist das dann weniger in deinem Fokus?
Rein zufällig ist es eher das, was wir finden aufgrund der Aufträge, was in den späten Kriegsjahren erst eingebaut wurde und bald nach dem Ende des Kriegs wieder aufgelöst wurde.
Was findest du dann so aus dieser Zeit?
Ganz typisch für uns ist einerseits sind die ganz späten Luftschutzeinbauten. Es gab dann eben ab Ende 1943 einen massiven Ausbau der privaten Luftschutzräume. Und dann, was wir ebenfalls noch sehr häufig finden an Einbauten oder halt die Reste, muss man immer sagen, ist ja oft dann abgebrochen worden oder nur teilweise erhalten, sind Löschwasserteiche und Luftschutz- bzw. Splitterschutzgräben.
Okay, Löschwasserteiche ist jetzt was genau?
Gibt es in oberirdischer und in unterirdischer Form. Es gibt es in Becken und in Teichform, wo man Wasser hineinfüllte, um gegebenenfalls Brände zu löschen.
Wie groß circa kann man sich das vorstellen?
Bei den unterirdischen war es so, das waren zwei parallele Kammern. Zusammen waren es rund 20 mal 12 Meter.
Und wo befinden sich solche Löschwasserbecken?
Also diese Löschwasserbecken befinden sich meistens an öffentlichen Plätzen oder auch gern Parks, dort wo man halt auch gut hin konnte. Einerseits im Schubertpark gab es ein Löschwasserbecken, ein oberirdisches, also Schubertpark im 18. Bezirk, und andererseits im 3. Bezirk in der Ungargasse gab es ebenfalls ein Löschwasserbecken. Dort gab es ein unterirdisches. Was dann aber spannend ist, also in jüngster Zeit, wir betreuen ja zum Beispiel auch Großprojekte wie den U-Bahn-Ausbau, haben wir damit gerechnet, dass wir sowas am Augustinplatz im 7. Bezirk finden, weil es so überliefert wurde von den Plänen her. Wir recherchieren ja vorher. Und ja, dort war kein Löschwasserbecken. Das zeigt uns eben, dass die Planung nicht immer ausgeführt wurde, beziehungsweise im Fall des Zweiten Weltkriegs auch nicht die Zeit blieb.
Diese Löschwasserbecken, die die Konstanze angesprochen hat, kann man die heute noch irgendwo sehen?
Ja, ist ein bisschen kompliziert, gell? Man kann sich das nicht so richtig gut vorstellen. Also Löschwasserbecken gab es eben oberirdische und unterirdische. Die oberirdischen kann man nicht mehr sehen. Die wurden dann nach Ende des Zweiten Weltkriegs zerstört. Der Beton wurde ganz klein gehauen und dann auch für den Wiederaufbau verwendet, für die Pflasterung der Straßen zum Beispiel. Und die unterirdischen Becken sind, so wie es die Konstanze gesagt hat, aus zwei Teilen bestehend.
Na, die waren ja ganz schön groß, also 20 mal 12 Meter, das ist größer als die meisten Pools, die ich so kenne. Das sind 240 Quadratmeter. Was ist das ungefähr für Fläche?
Ungefähr so groß wie ein Tennisplatz. Ich habe gegoogelt.
Ah ja, da kann ich mir was drunter vorstellen, weil die Tennisplätze sehe ich ja auch da, wenn ich vorbeigehe, in St. Max.
Eben, und die waren voll mit Wasser gefüllt, musst du dir vorstellen. Sie waren ans Wiener Wasserleitungsnetz angeschlossen, um Brände nach Bombenschlägen löschen zu können.
Das heißt, wenn ich so durch einen Park in Wien gehe, dann kann ich einmal davon ausgehen, dass unter mir so ein unterirdisches Löschwasserbecken noch liegt.
Und noch viel mehr. Ich wollte nochmal zurückkommen zu den drei Dingen, die du gesagt hast, die ihr findet. Bunker unter den Häusern waren die dann?
Eher Schutzkeller und Schutzräume.
Dann die Löschwasserbecken. Und das dritte, was du gesagt hast?
Und das dritte waren dann die Splitterschutzdeckungsgräben beziehungsweise Luftschutzdeckungsgräben. Und die waren ebenfalls in Parks und Flächen. Ich meine, es waren keine Bunker, das ist auch der große Unterschied. Ein Bunker ist immer bombensicher und diese Deckungsgräben waren nur Splitter- und Trümmersicher.
Da hat man sich reinlegen können.
Nein, das war schon mannshoch, aber man konnte halt, wenn man irgendwo nicht mehr flüchten konnte, sich dort zurückziehen und zumindest hoffen, dass keine Bombe direkt darauf fällt, nur Trümmer. Und das waren meistens lang rechteckige Gebäude. Ja, da hat es dann Eingangsbereiche gegeben, auch Gasschleusen und einen Abort und auch Strom. Also die waren sehr wohl gut ausgebaut. Wobei, da ist auch wieder spannend, da gibt es dann sogar unterschiedliche Pläne. Jetzt kommen wir dann zu einem zukünftigen Projekt. Also am Anton-Baumann-Platz im 18. Bezirk kommt im Zuge des weiteren U-Bahn-Ausbaus jetzt eine neue Baustelle auf uns zu. Und dort rechnen wir ebenfalls mit den Überresten eines Luftschutzdeckungsgrabens. Wobei es dort eben sehr spannend sein wird, wie der ausgeführt ist. Also es gibt zwei Pläne. Einmal gibt es eine Betonausführung aus Fertigplatten. Und andererseits gibt es einen Plan, der eher nahelegt, dass es eine Holzkonstruktion sein sollte. Also es sind dann sogar für uns spannende Dinge, was dann gemacht wurde.
Und diese Einbauten, die ihr findet, sind ja auch nur wirklich ein Bruchteil von dem, was unterirdisch noch begraben liegt. Kann man sagen, welcher Prozentsatz circa zutage gebracht wird?
Das kann ich nicht beantworten. Also eben, es ist ja das Problem, dass Wien eine immer wieder überbaute Stadt ist und sehr viel ja schon weg ist. Und ich meine, es ist manchmal überraschend, wo wir doch noch Sachen finden. Wir betreuen ja die Künetten sehr oft in der Wiener Innenstadt oder halt bei archäologischen Hotspots, wo man gar nicht mehr damit rechnet, dass irgendwas noch zu finden ist und plötzlich ist dann doch ein historisch aussagekräftiges Profil drinnen. Es gibt ja noch was, was wahrscheinlich die Landschaft oder halt ja die Topografie der Stadt geprägt hat, sind die Bombentrichter.
Da sind wir jetzt, glaube ich, beim zweiten Teil, weil jetzt haben wir hauptsächlich über die bautechnischen Dinge gesprochen des Zweiten Weltkriegs. Und jetzt würde mich eben interessieren, was ist von den Menschen der damaligen Zeit noch übrig, das du findest?
Das ist eigentlich das, was wir am allerhäufigsten finden. Und das ist sozusagen, wir nennen es Kriegsschutt. Und das sind für uns die Überreste, die einerseits auf den zerbombten Häusern und Gebäuden verlagert wurden oder auch persönliche Funde beinhalten. Sehr oft finden sich diese Schichten eben bei uns relativ oben in Form von Aufschüttungen oder natürlich auch, weil wir vorher schon von den Bombentrichtern geredet haben, als Verfüllung von Bombentrichtern.
Und was findet man da so von den Menschen?
Was findet man vom Menschen? Also vom Gebäude findet man sehr oft Trümmer, auch bezeichnet vielleicht für die Zeit, nicht selten Beton, aber auch altes Mauerwerk. Das ist dann immer das Problem, das ist für uns zwar auch schön, aber wir können es keinem Gebäude zuweisen, aber vom Menschen jetzt speziell, das fängt mit Resten vom Mobiliar an, zwar jetzt nicht die wirklichen Möbel, aber Vorhangstangen oder so, wo man auf die Einrichtung vielleicht doch ein bisschen schließen kann, geht dann über Kaffeeheferl, Geschirr, Besteck, Zahnbürsten sehr oft und natürlich dann auch Einschlägiges. Das sind dann einerseits Militarier, also Waffen oder Helme. Das betrifft uns dann allerdings weniger, weil dann wird dann der Entminungsdienst eingeschaltet. Das kann ja immer noch gefährlich sein.
Die Handgranaten vor allem auch.
Ja, Patronen, Handgranaten. Wir haben da letztes Jahr sogar eine eigene Schulung dazu gehabt, weil es immer wieder passieren kann und auch immer wieder gefährlich ist. Die Waffen oder halt das Zubehör von der Ausrüstung, so wie Wehrmachtshelme, da weiß man schon, in welcher Zeit man ist. Und das andere aber ist, wir finden sehr oft Winterhilfswerkabzeichen. Da weiß man auch, dass man in der Kriegszeit ist.
Was war das Winterhilfswerk genau?
Das Winterhilfswerk diente, sagen wir es mal kurz, der Wohlfahrt des Volkes. Man hat da im Zuge von verschiedenen Sammlungen oder auch Veranstaltungen versucht, Geld zu lukrieren. Man muss dazu sagen, das Winterhilfswerk ist jetzt keine nationalsozialistische Erfindung, sondern hat Vorgänger in der Weimarer Republik und auch bei uns. Schuschnigg hat das bereits 1935 auch gemacht. Und ja, die Nationalsozialisten haben damit 1933, 32 in Thüringen begonnen. Und man versucht halt dann, Geld zu lukrieren vom Volk, um die Bedürftigen sicherlich zu unterstützen. Und andererseits schon auch, um die Leute wahrscheinlich auf Linie zu bringen. Also das ist jetzt meine persönliche Meinung. Aber wenn ich mir das Programm so anschaue, ist das schon sehr deutsch. Da geht's um die deutschen Berufe, da geht's um die deutschen berühmten Köpfe, es geht um deutsche Pflanzen, um deutsche Tiere.
Also ja. Auf den Münzen drauf?
Nein, das sind nicht unbedingt Münzen. Das sind münzförmige Objekte, aber eher sind's dann Anstecknadeln oder Figuren, also gerade die Märchenfiguren, deutsche Märchen, Volksmärchen, da hat man halt dann die Hexe als kleine Hexe dargestellt. Es ist auch das Material unterschiedlich, es gibt Metallplaketten, es gibt Glasfiguren, es gibt auch andere Sachen als die wir finden. Es gibt kleine Zündholzschachteln, was ich weiß, oder auch kleine Papierobjekte, die finden wir halt weniger, weil die sich nicht erhalten haben.
Ja, das heißt, man hat damals diese Münzen oder Anstecknadeln oder Zündholzschachteln kaufen können und das Geld kam dann den armen und bedürftigen Menschen zugute.
Genau. Und eben, man konnte das kaufen bei den Reichsstraßensammlungen, wo dann keine Ahnung, die Deutsche Arbeiterfront oder die SS oder wer auch immer, oder auch wahrscheinlich die Hitlerjugend, durch die Straßen gegangen ist oder bei Veranstaltungen hat versucht, das an den Mann und an die Frau zu bringen.
Findet ihr auch Knochen?
Ja, auch das ist mir und uns schon passiert. Also zuletzt wieder bei der U-Bahn kamen am Bacherplatz im 5. Bezirk die Überreste zweier Menschen zutage. Also wir haben dort eigentlich nach neuzeitlichen Ziegeleien gesucht, teilweise auch dazu was gefunden. Aber eben im Zuge dessen fand sich auch am Bacherplatz eine wieder aus Kriegsschutt bestehende Schicht und tatsächlich auch zwei offensichtlich Gefallene. Wir haben dann spärliche Überreste der Uniform gefunden. Das war sehr spannend. Es war ein Wehrmachtshelm und deutsche Stiefeln. Es war aber dann eine tschechoslowakische Uniformjacke, dann offensichtlich eher dann eine Zivilkleidung. Und ich habe dann auch mit einem Zeithistoriker oder Pensionierten inzwischen gesprochen. Schaut so aus, als ob das eventuell zwei überlaufende, vielleicht ehemalige Ostarbeiter wären, weil es sogar auch gegen die Kampflinie ist. Aber das ist für mich als Archäologin dann sehr schwierig. Das ist dann eine Frage für den Zeithistoriker. Aber auch da sind wir wahrscheinlich, und so wie es aussieht, in den allerletzten Tagen des Zweiten Weltkriegs.
Was wird da mit solchen Leichenfunden gemacht? Wo kommen die hin?
Das hat mir Constanze abseits unseres Gesprächs erzählt. Sie hat gesagt, die Knochen kommen zum Zentralfriedhof. Da gibt es einen eigenen Bereich, wo die Leichen wiederbestattet werden. Also die zwei Soldaten vom Bacherplatz sind ebenfalls hingekommen. Und dieser Bereich ist generell für alle gefundenen Gefallenen, die man nicht mehr identifizieren kann, gedacht. Die Identität der Soldaten vom Bacherplatz kennt man ja auch nicht. Denn typische Hinweise sowie Marken fehlen. Es wurden allerdings rumänische und italienische Münzen gefunden. So kann man ein bisschen auf ihre Herkunft rückschließen.
Das sind ja einige Fundorte. Also der Bacherplatz im 5. Bezirk, die Ungergasse im 3. Bezirk mit dem Löschwasserbecken, der Anton-Baumann-Platz im 18. Bezirk.
Genau.
Mit dem Luftschutzdeckungsgraben.
Gut aufgepasst.
Gibt es eigentlich irgendeine Karte, wo man sehen kann, wo in Wien überall Bomben runtergekommen sind und Häuser zerstört worden sind? Also wo überall so Schutthaufen gelegen sind oder auch Löschwasserbecken waren oder diese ganzen Schutzräume?
Es gibt eine Karte, wo man die Bombentreffer sehen kann. Die gibt es und zwar auf der Website der Stadt Wien. Ich stelle euch den Link natürlich wieder in die Shownotes. Ich habe mich mit dieser Karte schon ziemlich viel auseinandergesetzt und beschäftigt, weil sie wirklich sehr cool ist. Sie ist interaktiv und man kann unterschiedliche Dinge anklicken, also schwere Schäden, leichte Schäden. Dann kann man anklicken, Bombentreffer, Beschuss, also alles Mögliche, was die Zerstörung der Stadt während des Zweiten Weltkriegs betrifft.
Ist das eine eigene Karte?
Es ist der historische Stadtplan. Aber jeder, der das sieht, kennt sich sofort aus. Es ist wirklich selbsterklärend.
Na, sehr cool. Ich glaube, das werden wir auch einmal anschauen. Aber vorher würde ich noch gern hören, was die Constanze sonst noch über den Wiener Untergrund zu sagen hat.
Das ist ein guter Plan, Matthias. Was mich noch interessiert, die Unterkellerung Wiens, findet ihr da auch irgendetwas? Es heißt ja, dass diese verschiedenen Besatzungssektoren verbunden waren. Dazu vielleicht kurz zur Erklärung. Nach dem Krieg war Wien von den vier Hauptsiegermächten besetzt. Das waren die USA, die damalige Sowjetunion, Großbritannien und Frankreich. Und oberirdisch konnte man ja nur sehr schwierig passieren, zumindest am Anfang. Konnte man da unterirdisch hin und her gehen?
Ja, das mit den Unterkellerungen Wiens ist eine lange Geschichte. Man behauptet ja, es gibt schon viel ältere Gänge. Aber also man hat versucht, ebenfalls ab 1943 die Innenstadtkeller zu verbinden, eigentlich um flüchten zu können. Das ist das Luftschutzraum innere Stadt. Also entweder hat man Häuser direkt miteinander verbunden oder man hat gangartige Verbindungsstollen gebaut, um kurze Straßenstücke zu unterqueren. Da gibt es dann weiße Aufschriften, das ist eindeutig nationalsozialistisch. Und es gibt dann auch rote Aufschriften. Da wurde mir schon gesagt, ja, die sind wahrscheinlich so unmittelbar nachkriegszeitlich. Und man, das ist dann das Glück. Ich hatte letztes Jahr die Möglichkeit, so einen Luftschutzraum eben zu dokumentieren. Da habe ich dann in einer Verfüllung sogar Farbreste rote gefunden. Und ich kann jetzt sehr genau sagen, dass das wirklich genau in diese Zeit datiert.
Ist es an so einer Zwischenwand?
Diese roten Farbreste, es waren Pfeile und Buchstaben das an der Wand aufgetragen. Und wir haben dann so Pulver gefunden, einerseits in einer Verfüllung von einem Stiegenabgang zu so einem Durchgang und andererseits auch auf der Mauerkrone von diesem Abgang. Aber dadurch war es klar, es muss nach dem Krieg gewesen sein. Das Fundmaterial spricht auch eine eindeutige Sprache, eben genau in dieser Besatzungszeit. Und darum vermute ich, dass da sehr wohl diese Wege zumindest am Anfang noch benutzt wurden.
Und diese Zeichen haben markiert, wo der Abgang ist?
Diese Richtungspfeile, ja. Es war immer so die so Markierungen, wo man hin muss. Waren auch mit Pinsel nur aufgemalt, also gerade die nachkriegszeitlichen. Heute ist das im Normalfall dick und fest vermauert, weil ja dann wieder vielleicht auch Fremde ins Haus kommen.
Ne? Stimmt. Wie ist das speziell mit Fundstellen aus dem Zweiten Weltkrieg und der potenziellen Gefahr, dass diese zu Kultstätten werden könnten? Wie geht ihr damit um?
Kultstätten, ja, eine schwierige Frage. Kultstätten, glaube ich, bei den Dingen, die wir als Archäologinnen und Archäologen finden, ist die Gefahr weniger, weil es kleine und unauffällige Dinge sind, so wie eben diese Löschwasserteiche. Aber für mich die größere Gefahr ist, dass vielleicht vieles kaputt wird oder zerstört wird, unwissentlich, weil man seinen Keller umbaut. Aber es gehen wichtige Informationen dadurch für uns verloren und das ist für mich fast noch das größere Problem.
Wie ist denn so der Ablauf? Das wollte ich dich auch schon die ganze Zeit jetzt fragen. Vom Entdecken einer Fundstelle bis zu dem Zeitpunkt, wo die Objekte in einem Museum landen.
Ich glaube, man muss eigentlich schon davor anfangen, nämlich bei der Projektplanung. Wir fangen ja nicht mit der Grabung an, sondern wir versuchen vorher Informationen zur jeweiligen Verdachts- oder Maßnahmenfläche, wie man das dann nennt, zu recherchieren. Ich meine, man muss da vielleicht auch differenzieren. Wir sind in der Stadt Wien tätig. Wir sind sehr ausgelastet. Wir haben sehr viele Aufträge. Wir schnaufen alle. Aber
trotzdem hast du Zeit für den Podcast.
Der ist sehr wichtig, finde ich. Ja, und dadurch steht man halt dann meistens auf Notgrabungen und arbeitet mit dem Bagger baubegleitend oder vorab.
Das heißt, ihr wisst zum Beispiel oder vermutet, dass dort, wo die U-Bahn jetzt gebaut wird zum Beispiel, eine mögliche Fundstelle sein könnte und seid gleich einmal auch dort, während die Bagger dort sind.
Natürlich, je nachdem die ganze Zeit von Anfang an oder man schleift sich ein. Das ist sehr situationselastisch, weil jede Baustelle ist anders, genauso wie auf jeder Baustelle was anderes gefunden wird. Was man vielleicht auch noch erwähnen muss, es ist ganz wichtig, wir sind jetzt die Stadtarchäologie Wien, also das ist natürlich was Tolles, aber auch wir dürfen nicht einfach sagen, so, wir haben jetzt Lust, wir gehen jetzt graben. Ist alles koordiniert mit dem Bundesdenkmalamt, mit der Abteilung für Archäologie und das funktioniert da eben auch sehr gut und das ist genauso wichtig, dass das vorher alles abgesprochen und geklärt wird. Ja, dann stehen wir auf der Grabung, versuchen da mit dem Bagger möglichst fokussiert zu beobachten und herauszukristallisieren, so genau jetzt müssen wir loslegen. Dann ist es natürlich schon so, dass wir auch an gewissen markanten und wichtigen Stellen feinsäuberlich dokumentieren. Dann haben wir natürlich alles nicht nur gesehen, sondern wir beschreiben das verbal, wir fotografieren das, wir vermessen das georeferenziert, also so, dass es auch gleich mit den Koordinaten verortbar ist. Und wir bergen natürlich auch die Funde und die werden dann von unseren Kolleginnen bearbeitet. Und das ist da jetzt bei uns ein Riesenvorteil. Wir sind ja seit einigen Jahren beim Wien-Museum. Und das ist auch natürlich ideal, weil wir so eine super Möglichkeit haben, um dann die Ergebnisse gemeinsam präsentieren zu können.
Ein Teil in die Ausstellung und ein Teil in den Tiefspeicher wahrscheinlich,
ja,
oder?
Ja, und ein Teil auch nicht ständig in der Ausstellung, sondern auch nur eine Weile.
Und wie viel liegt dann da im tiefen Speicher?
Ich habe darüber lange mit Constanze gesprochen. Alles in allem dürfte die Anzahl der Fundstücke im vierstelligen Bereich liegen. Und das, was in der Dauerausstellung des Wien-Museums zu sehen ist, sind rund 100 Stücke, die vom Zweiten Weltkrieg stammen. Sie sind von sehr, sehr klein, wie unterschiedliche Abzeichen, bis auch sehr groß, wie zum Beispiel das Stück einer beschrifteten Fassade.
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass, wenn du jetzt die Fassade ansprichst, sich so ein Bauherr, auf dessen Baustelle Relikte aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden und ausgegraben werden, sich nicht unbedingt darüber freut. Weil ich nehme an, das heißt dann Baustopp und Grabungsarbeiten, Verzögerungen.
Das muss nicht unbedingt sein. Hören wir weiter der Constanze zu. Das Ganze braucht ja Zeit. Zeit ist Geld. Wie lange darf so ein Baustopp maximal sein? Weil während ihr grabt, kann ja nicht weitergebaut werden.
Also wenn es ganz heikel ist oder wenn es gut funktioniert, können wir schon im Vorhinein eine Baufläche manchmal untersuchen. Und wenn es blöd hergeht, machen wir das baubegleitend. Und zumeist finden wir dann so die Lösung, dass wir beispielsweise einfach in einem Eck arbeiten und die Baustelle kann woanders weiterarbeiten. Bei den Künetten ist es so, da grabt der Bagger und wir sagen dann Moment und dann ist eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde Stopp, dann geht schon wieder weiter für die Baufirma.
Ihr holt's raus, was geht und ja, der Rest muss einfach unten bleiben.
Ja, und es gibt genug Baustellen. Schon allein bei den Hotspots. Wir kommen nicht mal dazu, ganz Wien flächendeckend zu dokumentieren.
Wo sind die Hotspots des Zweiten Weltkriegs?
Durch die anderen Hotspots liegen die ebenfalls in der Innenstadt. Wobei vom Bombenschutt her müsste man dann den ganzen Großraum Wien viel mehr untersuchen, weil ja dort die Luftangriffe ja begonnen haben.
Ja, da sind ja auch oft dann Häuser, dort wahrscheinlich Privathäuser, da kann man nicht einfach hineingehen und dann anfangen zu graben, oder?
Bei uns ist es so, wir arbeiten nur mehr, wenn es um Baustellen geht. Ich meine, wenn es um ein Privathaus geht, ja, dann geht man auch nicht einfach hinein. Und da muss man aber auch den Leuten vielleicht die Angst nehmen. Da braucht man keine Angst haben. Wir machen da kein Jahr lang eine Untersuchung. Und es gibt da von Seiten des Denkmalamts auch große Unterstützung und man versucht, da ideale Lösungen zu finden. Aber es ist halt die einzige Möglichkeit, um manchmal wirklich Dinge, die wichtig sind, finden zu können.
Angenommen, ich stoße in meinem Keller auf etwas, das nach einem ehemaligen Luftschutzkeller aussieht, bin ich dann verpflichtet, euch zu informieren, die Stadtarchäologie?
Zuerst einmal nicht uns informieren, also gerne auch, aber das Bundesdenkmalamt ist hier wieder das dafür zuständige Amt. Man kann auch Museen und die Stadtarchäologie gerne informieren. Und wir kommen dann ganz unverbindlich vorbei und schauen uns das an und meistens sind wir dann sehr schnell auch wieder weg.
Jetzt haben wir sehr viel über diesen Wendepunkt für die Stadt gesprochen, für die Menschen des Zweiten Weltkriegs. Jetzt würde mich noch interessieren, was ist dein persönlicher Wendepunkt?
Also mein persönlicher Wendepunkt ist gar nicht so lang her. Ich bin klassische Archäologin von der Ausbildung her. Also ich komme auch von der Antike und durch die Arbeit bei der Stadtarchäologie grabe ich mich halt wie jeder meiner Kollegen von oben nach unten. Und 2021 gab es dann die Fundmeldung ans Denkmalamt, dass man im Keller einer Innenstadt Druckschriften aus dem Jahr 1934 gefunden hat oder halt Literatur. Das Denkmalamt hat sich dann an uns gewendet und ich bin dort gelandet. Und zuerst hat man mir gesagt, das ist die Literatur, die ein im Haus wohnender Arzt und Sozialdemokrat dort eilig versteckt hat, der politisch verfolgt wurde. Und wir sind dort hingekommen, ich habe das gesehen, haben wir gedacht, das kann's nicht sein, da liegen lauter Druckschriften und alles sind eigentlich die gleichen Druckschriften. Wir sind dann sehr schnell draufgekommen, dass das offensichtlich ein Versteck von nach dem Februarkämpfen verbotenen Sozialisten oder Kommunisten gewesen sein muss.
Und waren das dann Flyer oder so, diese Druckschriften?
Das waren einerseits Flugblätter, also großformatige dünne Zeitungen und andererseits waren es Tarnschriften. Das ist was sehr Lustiges. Da hat man außen ganz harmlose Umschläge gehabt, so wie Flugzeugkonstruktion oder Skifahren im Alpengelände und drinnen ist dann Propaganda gestanden.
Was steht da zum Beispiel drauf?
Dass sich alle Genossen dem Kampf anschließen. So, also wirklich, wirklich arg. Es war eine schlimme Zeit. Wir sind in der Zwischenkriegszeit nach den Februarkämpfen, wo man plötzlich illegal war und wo man sich wirklich versucht hat, die Arbeiterschaft mitzureißen.
Inwiefern war das dann dein Wendepunkt?
Schon beim Runtergehen, da bin ich mit meinem Kollegen, mit dem ich damals zu der Grabung aufgebrochen bin, habe ich noch gesagt, schau, ja, wir haben es mit der Zwischenkriegszeit zu tun und noch nicht mit dem Zweiten Weltkrieg. Es ist, hat sich dann aber im Zuge dessen herauskristallisiert, dass wir sehr wohl auch mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun hatten, weil nämlich diese Druckschriften nicht, also es hat einen Teil gegeben, der war geordnet. Und es hat einen großen Teil gegeben, der ist einfach wild herumgelegen, so als ob man ihn wieder hineingeworfen hätte. Und ich bin dann draufgekommen, dass das eigentlich im Zuge dieses Ausbaus zum Keller, zu einem Luftschutzraum aufgefunden worden sein musste. Ja, das war dann meine archäologische Höchstleistung.
Also die Geschichte ist dann die, dass das von 1934 Druckschriften sind, die dann im Zuge des Zweiten Weltkriegs gefunden wurden?
Ja, ich vermute, dass diese Druckschriften da unten nicht hergestellt wurden, sondern eben, damit man möglichst anonym und unauffällig ist, dort vielleicht vorbereitet wurden, um verteilt zu werden.
Zufällig ist dann dieser Kellerraum zum Luftschutzkeller geworden?
Zwangsarbeiter haben den Luftschutzkeller eingebaut. Dann sieht man persönliche Hinweise, wie eben einerseits Bleistiftnotizen von Personen, die dort gearbeitet waren. Das waren Italiener und viele Ostarbeiter. Aber es gab genauso dann die Kritzeleien von den Schutzsuchenden drinnen.
Was haben die Zwangsarbeiter so geschrieben? Was findest du da?
In dem Luftschutzraum, wo ich war oder die ich auch kenne, sind es in erster Linie Signaturen, also mit Bleistift aufgeschrieben ihre Namen und gegebenenfalls ein Datum. Ich kenne Bleistiftkritzeleien, wo sie dann auch fast schon kurze Parolen dazu schreiben, von wegen, dass das Deutsche Reich nicht mehr existieren wird.
Und von den Schutzsuchenden selbst, was findest du
von so? Von den Schutzsuchenden auch wieder Datumsinschriften und dann auch etwas, was sehr persönlich war für mich. Es war offensichtlich auch ein Kind dort. Es gab etliche Versuche, das sogenannte Haus des Nikolaus zu zeichnen. Ich weiß nicht, wer das noch kennt. Mir hat selbst versucht, mein Opa beizubringen. Ich habe es auch gelernt. Aber man versucht in einer Linie ein laternenförmiges Häuschen nachzumalen. Und da gab es einige größere und kleinere Versuche und das war irgendwie sehr persönlich für mich.
Das kenne ich sehr, sehr gut. Als Kind habe ich das auch gemacht. Ja, man musste die Kinder ja auch beschäftigen, gell, in diesen Kindern.
Ja, wahrscheinlich. Mag man sich gar nicht vorstellen. Ne?
Ja. Belastet dich das manchmal, dass das, was du ausgräbst, eigentlich Zeuge von Zerstörung ist, von Krieg?
Belastend finde ich das jetzt weniger, aber man macht sich natürlich Gedanken und vielleicht besonders, wenn man dann öfter mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun hatte und das noch so nahe ist, aber man draufkommt, dass das eigentlich von der Antike weg immer das Gleiche ist. Es sind eigentlich immer Auseinandersetzungen, meistens natürlich kriegerische, die dazu führen, dass wir markante Schichten haben, also Zerstörungsschichten und dazwischen halt wieder aussagekräftige Befunde zu einzelnen Kulturepochen.
Eine letzte Frage noch. Was wird man wohl in rund 100 Jahren von uns so ausgraben? Denkst du da manchmal darüber nach?
Lieber nicht. Ich glaube, wir können nicht darauf stolz sein. Na, viel Beton, vielleicht gar nicht so unterschiedlich zum Zweiten Weltkrieg. Das ist eigentlich was, was schon mit der Industrialisierung anfängt, wo man plötzlich mit Öl, kontaminiertes Material, früher Stromkabeln und Schrott zu tun hat. Und bei uns kommt jetzt der Plastik dazu. Aber auch das haben wir schon ausgegraben.
Ja, unser Plastik, das werden sie noch lange nach uns finden, fürchte ich. Das stimmt, weil das verrottet ja viele, viele Menschen lebenlang nicht. Und genauso der Beton aus den diversen Schutzräumen. Und fasziniert hat mich es auch beim Zuhören der Luftschutzkeller, von dem die Constanze erzählt hat, mit den Kritzeleien der Zwangsarbeiter an den Wänden, die diesen Keller errichtet haben, als auch der Leute, die darin Schutz gesucht haben. Und das Haus vom Nikolaus kenne ich ja natürlich auch. Ich nehme an, das kennt eh fast jeder in Österreich. Dieses, das ist das Haus vom Nikolaus. Ich lerne das alle 10 Jahre neu und vergesse es dann wieder, wie das gegangen ist, muss ich zugeben.
Na, vielleicht in den nächsten 10 Jahren merkst du es dir dann. Ja, das ist auch bei mir besonders hängen geblieben, auch dass das vorher ein Verteilerzentrum war für diese Flugblätter. Einfach, dass ein einziger Raum eine so lange Geschichte und so viele Geschichten erzählen kann durch die Funde, das finde ich extrem faszinierend. Ja, und dann auch dieser Stadtplan ist eine super Sache, wo man sieht, wo die Stadt Wien verwundet worden ist, nachhaltig verwundet worden ist.
Ja, apropos Karte und Baugrundstücke, hast du eigentlich schon den neuen WZ-Podcast von unserem Kollegen Michi Ortner und unserem leider jetzt Ex-Kollegen, weil er zum Falter gegangen ist, Matthias Winterer gehört?
Natürlich. Wir sind jetzt ja schon bei der 3. Folge von insgesamt 5 Folgen. Also gestern ist die 3. Folge online gegangen und er heißt Brachland und wir wollen diesen Podcast allen unseren HörerInnen ganz besonders ans Herz legen.
Da geht es nämlich zwar nicht um Kriegsschäden an Gebäuden, aber um den Umgang mit Grundstücken, die im Zweiten Weltkrieg eine wichtige Rolle gespielt haben. Genauer gesagt um ehemalige KZ-Gründe und die Frage, was man heute damit macht, ob man die einfach so bebauen kann.
Also Hörempfehlung in eigener Sache.
Ja, wir müssen uns jetzt weiter in die Karte mit den Bombentreffern vertiefen. Vielen Dank fürs Zuhören und gerne auch fürs Abonnieren.
Und fürs Weiterempfehlen.
Genau. Nächste Woche haben wir eine weitere ganz persönliche Familiengeschichte aus dem Zweiten Weltkrieg für euch. Mehr verrate ich nicht, als es geht um 2 Helgas.
Ich freue mich schon so auf diese Folge. Ciao, bis dann.
Tschüss, bis nächste Woche.